Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir haben dieses Wochenende unter ein Thema gestellt, auf der Suche nach dem Wesentlichen. Wir haben am Samstagabend darüber nachgedacht, wie es heißt, das Glück zu suchen halt. Wir haben heute Morgen uns Gedanken gemacht darüber, was es heißt, die Gerechtigkeit zu suchen. Und wir uns jetzt Gedanken darüber machen, die Zuversicht zu suchen und zu finden. Und ich habe uns einen Predigtvers mitgebracht. Bevor ich den lese, möchte ich den so ein bisschen einleiten, damit ihr den einordnen könnt. Viele können den einordnen, aber wir machen ja Evangelisation und vielleicht ist ja der ein oder andere doch hier, der von Jesus und von der Bibel nicht ganz so viel Ahnung hat. Dann möchte ich das so ein bisschen erzählen, wie dieser Text oder dieser Vers zu verstehen ist, wo der hingehört. Denn das, was ich erzähle, ist die Geschichte eines Mannes, der mithin in der Bibel die krasseste Bekehrungsgeschichte erlebt hat, die wir überliefert bekommen haben, nämlich der Paulus. Als er noch nicht bekehrt war, hieß der Saulus, war ein brillanter Intellektueller, ein Theologe, der sehr viel vom Wort Gottes im Alten Testament verstand, aber Gott selber nicht verstanden hatte. Und als dann das mit dem Christentum losging, da dachte er, die müssen wir platt machen. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und nicht nur so ein bisschen verfolgt, dass er gesagt hat, wir setzen uns mit denen intellektuell auseinander und müssen mit denen mal sprechen halt und dann müssen wir denen zeigen, dass das alles Quatsch ist mit diesem Jesus. Nein, der war der festen Überzeugung, diese Sekte des Judentums müssen wir ausrotten. Und dann hat er Leute getötet. Verfolgt, getötet, er hat sie gefoltert. Wir lesen davon, als der Stephanus stirbt, da hat er richtig Spaß dran, der war sadistisch veranlagt, dieser Typ halt. Dann hat er in Jerusalem richtig kalte Platte gemacht mit den Christen, die haben alle Angst vor ihm gehabt. Und dann lässt er sich vom Hohenpriester Papiere geben, geht nach Damaskus, um auch dort die erste Gemeinde, die sich dort bildet, zu verfolgen. Aber da setzt Jesus einen Stopp. Als er nach Damaskus einreiten will, da steht Jesus selber vor ihm. Den haut's vom Pferd, das ist mithin, sage ich nochmal, die krasseste Bekehrungsgeschichte. Einmal, der so ein furchtbarer Mörder und Zerstörer und Verfolger der Gemeinde Jesu Christi gewesen ist, wird vom Herrn bekehrt. Derjenige, der sich dann um ihn kümmert, der sagt, als er das hört hier, Hananias, der kriegt von Gott gesagt, du musst dich um den kümmern, der ist blind, der liegt da vor Damaskus, sagt er, hey, da ist irgendwie ein Fehler in der Buchhaltung bei dir, Herr, aber der Typ nicht. Nicht das ist der Schlimmste, der Gefährlichste, der doch nicht. Und Gott sagt, nein, nein, den brauche ich für mein Evangelium. Dann, wie gesagt, durch Hananias kommt er zum Glauben halt, er kennt all die Dinge halt, lässt sich taufen und dann verschwindet er für 12 Jahre in der Versenkung. Wird dann von Barnabas wiedergeholt und dann geht es so richtig los. Dieser Saulus, der jetzt dann Paulus heißt, der wird zu dem großen Verkündiger. Der macht insgesamt 3 Missionsreisen. Wird berichtet, müsst ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte halt so, ab Apostelgeschichte 13 bis Apostelgeschichte 20, was der da reist, wie viele Gemeinden der gründet in Zypern, in der heutigen Türkei, in Griechenland, wie ein Getriebener. So wie er vorher die Gemeinde Jesu verfolgt hat, so lebt er jetzt nur noch eins für die Gemeinde und er lebt Furchtbares auf diesen Reisen. Er wird verhaftet, er wird gesteinigt halt, er wird gefoltert im Gefängnis halt. Er und Silas, die liegen mal furchtbar zusammengeschlagen in Philippi im Gefängnis und fangen da an, Loblieder für Gott zu singen. Ist fantastisch, was dieser Mann alles erlebt und wie er alles durchstanden hat. Und dann, nachdem er nochmal nach Jerusalem kommt, predigt er auch in Jerusalem dort, wo er früher die Gemeinde verfolgt hat, und dann drehen die alle durch, als die ihn hören. Wie er erzählt von seiner Bekehrung, wie er erzählt von der Auferstehung Jesu, und die wollen ihn gefangen nehmen, wollen ihn töten halt. Da kommt die römische Staatsmacht, die greift ihn eben noch so ab, halt, dass der Mob ihn nicht lynchen kann, und der wird inhaftiert. Die müssen ihn dann heimlich wegbringen aus Jerusalem, weil in Jerusalem gibt es einen Anschlagsplan gegen ihn. Er wird nach Caesarea Philippi gebracht, und da ist er 2 Jahre inhaftiert. Kann immer noch Zeuge des Evangeliums sein. Und die wissen nicht so richtig, was sie mitmachen können, weil er römischer Staatsbürger ist. Und als römischer Staatsbürger war nicht nur Jude, er war eben auch römischer Staatsbürger, war es so, dass wenn da das Todesurteil im Raum stand gegen jemanden, dann hatte der römische Staatsbürger das Recht, an den Kaiser zu appellieren. Und das macht er auch, er appelliert an den Kaiser. Und deshalb wird er schließlich nach Rom gebracht. Er ist zu diesem Zeitpunkt so Anfang, Mitte 60, wir wissen es nicht ganz genau. Auch diese Fahrt nach Rom von Caesarea Philippi eine große Katastrophe. Die kommen mehrfach in schwere Nöten, erleben schlimmen Schiffbruch halt, wo fast das ganze Schiff, auf dem sie sind, dann ertrinken die ganzen Leute halt. Die landen dann an auf einer Insel, gestritten der Theologen, ist das denn jetzt Korfu, ist das denn Malta halt? Und dann jedenfalls von dieser Insel, wo er auch Schlimmes erlebt, kommt er schließlich nach Rom. An den Ort, wo zu dem Zeitpunkt schon große Christenverfolgung ist. Dann nach Rom, wo er rechnen muss, dass er umgebracht wird, was dann tatsächlich auch passiert. Er hat jetzt ein ganzes Leben gearbeitet für den Herrn, zumindest die letzten Jahre gewirkt. Und jetzt ist er auf dem Weg, umgeben von Soldaten halt, die ihn bewachen, auf dem Weg nach Rom. Er ist fast schon dreiviertel Jahr unterwegs halt. Und kurz bevor er nach Rom kommt, wo ihm, wie gesagt, dann der Prozess gemacht wird, dort passiert dann Folgendes. Und ich habe aus dem letzten Kapitel der Apostelgeschichte einen Vers mitgebracht, weil wir heute uns über Zuversicht Gedanken machen. Wir wollen hören auf Apostelgeschichte 28, den Vers 15. In Rom hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Ich lese den Vers noch einmal. In Rom hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr Heiland, Paulus durfte vor knapp 2000 Jahren auf seinem Weg nach Rom Zuversicht gewinnen. Wir wollen uns jetzt diese Bibelstelle anschauen. Wir wollen darüber nachdenken, auf dass wir Zuversicht gewinnen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, heute Abend in dein Haus, dass du zu ihm sprichst, in sein Leben hinein. Auf dass das gelingen möge, dass jeder Einzelne neu Zuversicht gewinnt. Diejenigen, die schon im Glauben stehen, dass sie neu zuversichtlich werden in und an dir. Aber vor allen Dingen möchte ich dich bitten, Herr, dass du es auch schenkst, dass die Menschen, die dir noch nicht gehören, die ihr Leben dir noch nicht übergeben haben, die ferne stehen von dir, so wie es Paulus früher getan hat, dass sie dich erkennen und dadurch die ganz große Zuversicht ihres Lebens finden. Dass das passiert, dass das geschieht, Herr, dass wir Zuversicht gewinnen können durch dich in dieser Predigt. Dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe dieser Predigt einen Titel gegeben, das Gewinnen von Zuversicht. Und ich möchte über drei Punkte sprechen. Hat mich vorhin schon einer gefragt, was gibt es denn heute Abend? Also am Samstagabend hatten wir 7 Punkte, dann heute Morgen 8 Punkte. Gibt doch wohl nicht 10 Punkte halten. Da muss ich mir was zu trinken mitnehmen. Nein, also heute nur 3 Punkte. Ich möchte sprechen einmal über die Notwendigkeit des Gewinnens von Zuversicht, zweitens über das Gewinnen von Zuversicht durch die Brüder und drittens über das Gewinnen von Zuversicht durch den Herrn. Über das Gewinnen von Zuversicht. Erstens die Notwendigkeit des Gewinnens von Zuversicht. Da ist Paulus, nicht irgendeiner. Paulus. Und er hat am Ende dieser Reise, dieser Gefangenenreise, Probleme. Das scheint klar zu sein, wenn man das ableitet, denn erst als er die Brüder sieht, gewinnt er Zuversicht. Das heißt, der war niedergeschlagen. Der große Paulus, der starke Paulus, der hat ein Problem scheinbar gehabt. Das Problem wendet sich dann, als die Brüder kommen halt, er sie sieht und er durch den Herrn Zuversicht gewinnt. Aber das ist erstmal wichtig, dass auch so jemand wie Paulus es nötig hatte, einem gewissen Punkt seines Lebens Zuversicht zu gewinnen. Dass er in Angst war, in Sorgen, in Nöten und dass er dann Zuversicht brauchte. Und das ist wichtig, dass wir uns das eingestehen und dass uns die Bibel auch das vor Augen stellt, dass es nicht nur bei irgendwelchen Schwächlingen der Fall ist, sondern eben auch bei den ganz Großen des Glaubens, dass sie immer wieder Zuversicht brauchen. Im Alten Testament wird erzählt von dem großen Propheten, dem Elia. Was hat er für Wunder getan? radiert am Karmel die Baalspriester aus, betet, dass Wolkenbrüche kommen, erweckt Tote zum Leben halt. Aber als diese Königin Isabel ihm nach dem Leben trachtet, da macht er sich in die Hosen, läuft in die Wüste, ist depressiv, kann nicht mehr. Und Gott muss ihm neu Zuversicht schenken. Auch der brauchte das halt. Die Notwendigkeit des Gewinnens von Zuversicht. Und wenn das so starke Glaubensleute voll des Heiligen Geistes brauchen, dann dürfen wir sicher sein, dass wir auch Zuversicht brauchen. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, drei Begründungen, warum wir, wie wir hier sind, Zuversicht brauchen. Erstmal wegen uns. Das als zweitens wegen unserer Mission und als drittens wegen Gott. Also wir brauchen erstmal wegen uns Zuversicht, weil die Welt, in der wir leben, eine furchtbare Welt ist. Das ist die große Katastrophe, wo wir hier leben. Und wenn wir nach vorne gucken, da kann dir nur Angst und Bange werden, wenn du rein weltlich blickst. Ich spreche jetzt erstmal nur von der Wahrheit der Welt, nicht von der Realität Gottes. Aber ich spreche jetzt einfach mal von der Wahrheit der Welt. Und die Welt macht einem Angst. Übrigens, nicht eine These von mir, sagt Jesus. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und ja, wir haben all Grund, Angst zu haben, wenn wir in dieser Welt leben. Da müssen wir uns Sorgen machen. Und da musst du verzweifelt sein, wenn du auf das guckst, was passiert. Ich will einfach mal so ein paar Dinge ansprechen, wo wir wirklich Angst kriegen können. Das ist die Frage der Kriege. Haben wir alle gedacht, so nach dem Motto, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all den Dingen und nach dem Fall der Mauer, hat sich das jetzt erledigt für uns. In Mitteleuropa gibt es keinen Krieg mehr. Wissen wir alle, was da läuft jetzt in der Ukraine? Aber nicht nur das, wir merken, wie die NATO wackelt. Die Amerikaner sagen, ihr müsst euch selber kümmern um eure Verteidigungsgeschichten. Deshalb werden jetzt überall auch die Verteidigungshaushalte hochgefahren. Das haben auch die Politiker verstanden. Das machen nicht, weil sie sagen, ja, wir haben zu viel Geld, was machen wir denn? Wir kaufen ein paar Panzer, ein paar Raketen und sonst irgendetwas. Nein, die Kriegsgefahr ist real. Müssen wir nur nach China gucken, Taiwan. Die Chinesen haben ganz klar gesagt, Taiwan, das gehört zu uns. Und wir werden uns das früher oder später nehmen. Das wird passieren. Und was dann passiert in den Folgen? So viele atomare Kräfte, Nationen, die wir haben, die so hochgerüstet sind. Die Kriegsgefahr, das sagen heute Politiker, ist höher, als sie jemals seit 1945 gewesen ist. Aber nicht nur Kriege, die uns drohen. Unser liebes Geld. Samstag gesprochen über Geld, ne? Wie wichtig das ist fürs Glück, vermeintlich für den Weltmenschen. Aber das Geld, was uns so viel Sicherheit gibt, das ist nicht sicher. Das haben wir jetzt ja alle mitgekriegt in den letzten Jahren. Inflation wird immer alles teurer. Ich habe letzte Woche für meine Frau und mich so 3 Stückchen Kuchen beim Bäcker gekauft, in Bremen. Die kosteten 7,10 Euro. Wirklich so ganz Mini-Dinger. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, 7,10 Euro für 3 so Stückchen Kuchen. Holt euch mal einen Handwerker, bringt mal euer Auto zur Inspektion, wird alles immer teurer. Inflation, übrigens schon in der Bibel vorhergesagt. Am Ende der Zeiten kommt der schwarze Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und dann wird alles teurer. Wir haben ja den Euro. Da hat man uns versprochen zu sagen, ja, der wird so hart wie die D-Mark. Der ist geworden wie die Lira, die Liraisierung des Euros, so sagen heute die Finanzkräfte. Könnt ihr sehen. Könnt ihr mal vergleichen, den Schweizer Franken, die haben nach wie vor eine Geldpolitik, wie wir vorher bei der Deutschen Bundesbank und gegen den Euro. Als der Euro eingeführt wurde, kriegte man für 1 Euro 2 Franken. Heute kriegst du nicht mal 1 Franken dafür. Da sagen die Experten, das wird so weitergehen. Warum? Weil alle Staaten verschuldet sind, nicht nur die Entwicklungsländer. Die 10 am häufigsten, am höchsten verschuldeten Länder sind welche? Das sind die Vereinigten Staaten, Deutschland, Schweiz, China, Saudi-Arabien halt. Alle Schulden, die können die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Wir haben eine Überschuldung, das ist der Wahnsinn. Das System wird kollabieren. Die Frage ist nicht, ob es kollabiert, sondern wann es kollabiert, das Finanzsystem. Und entweder wird es eine extreme Inflation geben, so sagen die Wirtschaftsexperten, oder aber es wird Schnitte geben, wo große Teile der Bevölkerung verarmen. Ich will euch keine Angst machen, ich komme gleich zu dem, aber das sind die Realitäten dieser Welt, die Wahrheiten dieser Welt, da muss man einfach leben. Und wer heute 30 oder 40 Jahre ist und denkt, naja, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe und treu und brav immer auf meine Rente hoffe, dann muss ich sagen, da wirst du mal wach werden halt. Ne? Du kriegst vielleicht eine Rente, aber die wird später nicht mehr für dich reichen. Und wir werden auch in 30, 40 Jahren nicht mehr diese Sozialsysteme uns leisten können, wie wir sie noch in der Bundesrepublik Deutschland haben, einfach weil alles kollabiert. Wir haben eine so wirtschaftsfeindliche Politik gemacht, die Industrie wandert ab halt. Die schließen Firmen, VW hat neulich erklärt, 35.000 Stellen werden abgebaut, haben alle gejubelt, auch wie wunderbar, gibt keine Streits, wir können weiterarbeiten. Aber was das bedeutet in Summe? Wir gehen extrem schweren Zeiten entgegen. Ich spreche mit vielen Leuten, jetzt nicht, dass ihr denkt, ich wäre jetzt so der Wirtschaftsweise, aber ich kenne viele Leute, die wirklich auch in führenden Positionen in der Politik, auch in der Wirtschaft, die sagen ja alles Gleiche. Wir sind auf dem Weg nach unten. Nicht für jeden unbedingt, aber für die breite Masse auf alle Fälle. Und da musst du schon mal Angst haben, wenn du nach vorne guckst. Das ist nichts Rosiges, auf das wir zugehen halt. Die besten Zeiten haben wir in der Bundesrepublik Deutschland gesehen. Von wegen hier Exportweltmeister und wie toll wir in der Technik sind und alles. Da haben uns andere längst abgehangen. Und auch wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, was wir hier an Veränderungen haben. Wir leben in Zeiten in Deutschland von systematischer Christenverfolgung. Nicht eine These von mir, von einem Anwalt, den ich gut kenne, der viele Christen vertritt, die momentan Schwierigkeiten mit dem Gesetz haben. Ich habe das ja auch erlebt, halt, nicht, als ihr letztes Jahr in der Seidenstickerhalle gewesen seid. Na, habt ihr Predigt gehabt, da haben sie euch erklärt, was eure Prediger sagen dürfen oder nicht mehr sagen können. Christophobie. Es werden nicht nur immer weniger Christen in Deutschland, der Wind wird für uns rauer. Die Landeskirchen marginalisieren sich immer mehr, auf Christen wird immer weniger Rücksicht genommen, alles andere wird gepusht und wird gefördert halt. Bei uns wird immer nur geguckt, was wir alles vermeintlich noch alles falsch machen. Sehr düstere Perspektiven, übrigens alles in der Bibel vorhergesagt, nichts, was jetzt irgendwelche Zufälligkeiten sind, was in der Endzeit passiert. Ich sage jetzt nicht, dass die Endzeit morgen da ist, aber wir sind drin. Wie lange es noch dauert, wissen wir nicht. Aber das, was kommt, ist extrem düster. Und nicht nur, wenn ich jetzt gesellschaftspolitisch gucke, wenn ich weltpolitisch, finanzpolitisch gucke, ist es düster, da müssen wir Angst haben, sondern auch, wenn wir auf unser eigenes Leben gucken. Es wird ja nichts besser. Hier die jungen Menschen, die hier sitzen, ja, so bis zum 22., 23. Lebensjahr, da blühst du noch und ab dann geht es biologisch runter. Dann nimmt es immer mehr ab. Die Bibel sagt, wir sind in einer verfallenden Hütte. Guckt euch eure Großeltern an, wenn ihr hier so 15, 16 seid. Wisst ihr, in 60 Jahren seid ihr auch da. Man glaubt das ja nicht. Ich war neulich beim Zahnarzt, habe so Zahnreinigung gehabt, war so eine junge Zahnarzthelferin, die machte das alles. Und dann sagten sie, oh Herr Latzel, der eine Zahn wackelt. Aber das ist ja auch normal, in Ihrem Alter, bei alten Menschen fallen die Zähne aus. Da habe ich gedacht, hallo, was ist denn das für eine Perspektive? Da kam der Zahnarzt, der erklärte mir, dass ein zweiter auch noch wackelig. Ja, aber das ist einfach so. Ne? Ich bin alter Mensch, ich denke das zwar nicht, aber in 2 Jahren werde ich 60 halten. Ne? Das ist einfach so. Und dann sind es nur noch Rückzugsgefechte. Da fallen die Haare aus, du kriegst nicht mehr die Gewichte gehoben, die du früher gehoben hast. Alles halt, alles tut weh, wenn du morgens aufstehst. Halt. Und das wird immer schlimmer. Je älter du wirst, das sind furchtbare Perspektiven. Als wenn wir nach vorne gucken, sowohl was wir sehen weltlich, aber auch persönlich. Ja, rein weltlich gesehen, das ist die Wahrheit. Da kannst du nur Angst haben, da kann dir nur bange werden halt. Ne? In der Welt habt ihr Angst und das zu Recht. Und das ist ja das auch, was den Paulus hier betrifft. Der guckt nach vorne und weiß, das wird jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, was da kommen wird in Rom. Der weiß, was es bedeutet, Menschen zu foltern ob ihres Glaubens. Und damit muss er rechnen. Und die Kaiser, die dran sind, haben das genau gemacht halt. Ne? Die haben da Spaß dran gehabt, nicht? Die Christen in den Zirkus zu schmeißen, mit Öl zu übergießen, zu verbrennen oder vor die Löwen zu bringen, vor die Bären zu bringen, die fressen zu lassen halt. Ne? Das ist alles nichts, was unbedingt Spaß macht halt. Ne? Da kann dir weltlich gesehen Angst und Bange werden. Und da habe ich jetzt nur von den allgemeinen Dingen gesprochen. Da habe ich nicht mal von dem gesprochen, was in deinem Leben momentan dran ist, was dir Angst und Bange macht. Was bei dir so abgeht mit deinen Kindern, mit deinen Enkelkindern, mit deinem Beruf, was all das da ist. In der Welt habt ihr Angst. Nochmal, ich spreche hier nicht davon, dass ihr denkt hier, ich bin doch nicht hier in die Gemeinde gekommen, damit der Latzel mir jetzt 20 Minuten erzählt, wie furchtbar meine Situation ist. Der macht mir Angst. Ich hatte gar keine Angst, jetzt habe ich ja Angst. Ich will euch nur sagen, warum wir Zuversicht brauchen, eben weil diese Welt nicht der wunderbare Kindergarten ist, wo alles rosa-rot ist, sondern weil es eine furchtbare Welt ist, eine gefallene Welt, in der der Widersacher regiert, dessen Ziel die Zerstörung von Gottes guter Schöpfung ist. Und der ist kräftig momentan dran, das alles zu zerstören. Wir gehen auch auf eine düstere Zukunft zu, wie eben der Paulus hier. Und deshalb ist es wegen uns nötig, dass wir Zuversicht haben, dass wir Zuversicht in Jesus Christus haben. Jetzt muss ich noch ein Wort richten an diejenigen unter uns, die noch nicht bei Jesus sind. Also das, was wir weltlich haben, ist das eine. Ihr, die ihr noch nicht bei Jesus seid, für euch ist es noch viel, viel schlimmer. Ihr habt nicht nur irdisch eine furchtbare Perspektive, die Perspektive, die für euch kommt, wenn ihr nicht zu Jesus findet, das ist die ganz große Katastrophe. Wenn du Jesus nicht hast, hast du keine Zuversicht. Dann hast du noch ein paar Jährchen hier auf Erden und die werden nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig werden. Dann macht es irgendwann Patschi Patschi, Herz hört auf zu schlagen und dann geht's ab ins Totenreich. Und nach dem Totenreich, haben wir da gesprochen, kommt am Ende der Zeit Jesus Christus, der dich richtet. Und dann geht's straight away in die Hölle. Und das ist der Ort ohne jegliche Zuversicht. Da ist dann alles zu spät. Du brauchst die Zuversicht in Jesus Christus. Deshalb machen wir ja auch diese Tage jetzt hier, dass wir einladen eben zu Jesus, damit man Zuversicht hat, nicht nur für die Dinge dieser Welt, sondern vor allen Dingen über den Tod hinaus. Aber das ist erstmal wichtig, dass wir das festhalten wollten. Wir brauchen Zuversicht wegen uns. Weil wenn du in Angst und Sorge lebst, und die Welt macht dir Angst, und das ist auch ein Stück weit berechtigt, dann geht es dir schlecht. Weiß jeder, der richtig Angst schon mal hatte. Das macht was Körperliches mit dir. Kannst du messen lassen. Wird dein Puls schneller halt. Ne? Wenn du permanent Angst hast, wirst du schneller krank. Das ist ein furchtbarer Zustand halt. Das geht dann auch auf deine Psyche. Da kannst du nicht mehr richtig schlafen. Hast du keinen Appetit. Das führt alles runter. Du bist lustlos. Angst ist etwas ganz Furchtbares. Also wir brauchen Zuversicht gegen die Angst für uns. Das ist der erste, was ich gesagt habe, warum wir Zuversicht brauchen wegen uns. Das zweite wegen der Mission. Wir brauchen Zuversicht wegen der Mission. Ja, diese Welt ist furchtbar. Ja, in dieser Welt gibt es viele Probleme halt. Und die Zukunft ist düster. Aber wir haben Jesus. Und wenn wir Jesus haben, haben wir Zuversicht. Und das müssen wir auch leben. Wie willst du denn jemandem was erzählen und einladen zu Jesus Christus, wenn du keine Zuversicht hast? Hey, wir können Zuversicht haben. Trotz der Wahrheiten dieser Welt. Weil wir die Realität in Jesus Christus haben. Und die ist größer als das, was die Wahrheit dieser Welt ist. Gibt nur fantastische Geschichten in der Bibel. Es gibt aber eine ganz tolle Geschichte aus dem Alten Testament. Da ist der Elisa, dieser große Prophet, und er hat einen Knecht. Morgens wachen die auf. Da sagt er, komm, mach mal Frühstück und alles hier zubereiten. Der geht raus und sagt, ach du liebe Zeit. Sind die Aramäer gekommen, die Feinde von Elisa. Und die haben jetzt gefunden, wo er ist. Und die haben das ganze Lager umstellt, wo er ist. Und er guckt, und es sind nur Feinde. Und dann macht er sich total in die Hose und hat Angst und zu Recht. Die wollen ihn umbringen, seinen Herrn und ihn natürlich gleich mit. Da läuft er ins Zelt und sagt, ach du liebe Zeit, alles vorbei, Elisa, die haben uns gefunden, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann betet Elisa und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen. Dann geht er wieder raus mit seinem Knecht. Und da sind immer noch diese feindlichen Soldaten da, die Aramäer. Aber dann hat er einen geistlichen Blick. Nicht nur die Wahrheit dieser Welt kann er dann sehen, dass da diese feindlichen Soldaten sind, sondern da ist auch die Menge der himmlischen Heerscharen. Und die sind viel gewaltiger als diese Soldaten. Und Elisa schlägt dann die Aramäer mit Blindheit halt. Das ist die Zuversicht, die wir haben dürfen. Das ist neben der Wahrheit dieser Welt, mit all dem Furchtbaren, die Realität des Reiches Gottes gibt. Das heißt Zuversicht, darauf zu gucken, was die Realität des Reiches Gottes ist, das, was Gott für uns tun kann, wer Jesus ist, und nicht auf die Wahrheit dieser Welt. Und das ist was ganz Tolles. Und das brauchen wir nochmal wegen der Mission. Gerade den Menschen, die in Angst und Schrecken sind und eben die Dinge, die ich skizziert habe, die wissen unsere Mitmenschen. Die haben Angst, berechtigte Angst. Und die haben nichts drüber hinaus. Die können nichts mehr machen. Die haben nämlich nur das bisschen Welt. Wer Jesus nicht hat, der hat nur diese Welt mit all der Angst, die sie macht. Und wenn wir denen von Jesus erzählen, dann müssen wir einfach auch deutlich machen, wir haben mehr als diese Welt. Wir haben den, der diese Welt überwunden hat. In der Welt habt ihr Angst, dass Jesus Christus, aber ich habe die Welt überwunden. Deshalb seid getrost. Und das ist ein Problem, weil ganz viele Christen nicht zuversichtlich nach vorne gehen. Noch mehr, wir müssen Realisten sein. Wir wollen uns auch mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzen, wollen auch das wahrnehmen und uns dem anpassen und schauen, was wir zu tun haben in dieser Welt mit all den Dingen, die kommen werden. Aber wir dürfen Zuversicht haben. Wenn wir keine Zuversicht haben, wird unser Zeugnis ein ganz schwaches sein. Und ganz im Gegenteil, gerade wenn wir in richtigen Stürmen stehen, Zuversicht haben, dann ist unser Zeugnis sehr, 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 sehr stark. Paulus ist ja auf dem Weg nach Rom. In Rom hat sich eine erste Gemeinde gebildet. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass diese erste Gemeinde von Anfang an mit schlimmen Verfolgungen zu tun gehabt hat. Und wir wissen aber auch, dass diese erste Gemeinde unwahrscheinlichen Zulauf hatte. Gerade weil in Rom bekannt wurde, wie diese ersten Christen zuversichtlich in den Tod gehen. Viele dieser Christen sind hingerichtet worden im Circus Maximus. Da hat man sie dann an die Pfähle gebunden, da hat man die Löwen rausgelassen, die seit Wochen nichts gefressen hatten. Die sind dann hin und haben die zerrissen. Die haben die zum Teil mit Öl übergossen, verbrannt. Und das Seltsame war, anders als andere Hinzurichtenden, haben diese Christen gesungen und Gott gelobt und gepriesen. Die wussten, ich bin gleich im himmlischen Jerusalem. Ja, irdisch wird es jetzt ein bisschen hart, aber ich habe ja eine Perspektive. Ich kann zuversichtlich nach vorne gucken, weil Jesus da ist. Und das hat dann zu etwas geführt auf den Rängen, wo die Zuschauer saßen, die Geld dafür gezahlt hatten, um zuzugucken, wie Menschen hingerichtet werden, dass die gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los? Ich sitze hier mit meinem dicken Arsch, habe viel Geld, Sklaven, mir geht's gut, aber ich habe so viel Ängste. Und da unten sind Leute, die gehen jetzt in den Tod und die sind fröhlich. Was haben die denn, was ich nicht habe? Was ist deren Zuversicht? Und da sind ganz viele Leute aufmerksam geworden auf Jesus Christus. Deshalb ist das wichtig, dass wir nicht nur wegen uns Zuversicht haben, sondern auch, wenn wir missionarisch unterwegs sein wollen, dass wir diese Zuversicht anderen gegenüber anstimmen. Ja, es gibt die Wahrheiten dieser Welt, da mache ich die Augen nicht zu. Aber hallo, wir können zuversichtlich nach vorne blicken. Es gibt so ein Zitat, das wird Luther zugeschrieben, aber es ist nicht belegt, dass er es tatsächlich gesagt hat. Da sagt Luther an einer Stelle, oder soll er gesagt haben, und wenn auch morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das sind Christen. Ja, wir wissen, es wird schwer. Und trotzdem. Aber es ist nicht nur wichtig wegen uns, damit es uns besser geht, dass wir Zuversicht haben, nicht nur wegen der Mission, es ist auch wegen Gott wichtig, dass wir Zuversicht haben. Weil wenn wir leben ohne Zuversicht, ist das eine Beleidigung des Allmächtigen. Zuversicht ist der feste Glaube, dass die Zukunft Gutes bringt. Nochmal, Zuversicht ist der feste Glaube, dass die Zukunft Gutes bringt. Zuversicht. Und das hat ein Christ in jeder Lebenslage. Weil wir wissen, allerspätestens dann, wenn wir sterben, ist das Happy End für uns gekommen. Wir haben keinen Grund, trotz aller Wahrheiten dieser Welt, und ich habe sie eben aufgeführt, bedrückt zu sein. Nein, wir dürfen zuversichtlich sein, weil Gott da ist. Wahrer Glaube, eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott heißt, ich habe Zuversicht. Denkt jetzt nicht, dass das eine These von mir ist, sondern das ist theologische Grundlage der Bibel. Hebräer 11 heißt es, Definition. Nun aber ist der Glaube, also was uns ausmacht, der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube, feste Zuversicht haben. Ja, wird unangenehm, aber Jesus ist da. So what? Das ist fester Glaube. Und es gibt zuhauf Christen, die das gelebt haben. Dietrich Bonhoeffer, dieses Jahr 80. Todestag seiner Hinrichtung, April 45, auf persönlichen Führerbefehl wird er hingerichtet. Im Hintergrund, dort im KZ Flossenbürg, sind schon die Kanonendonner der Roten Armee zu hören. Und da kommt der Lagerkommandant zu ihm, das ist überliefert, dieses Gespräch. Und der Lagerkommandant weiß auch, in 2-3 Tagen bin ich auch erledigt, als SS-Führer bin ich auch im Tod. Und dann sagt er zu Bonhoeffer, nun ist alles aus. Und er sagt das in einer doppelten Weise. Er sagt das für Bonhoeffer, der einige Minuten später an Galgen muss. Der steht splitternackt vor ihm. Und er sagt es für sein eigenes Leben. Nun ist alles aus. So denkt der Weltmensch. Alles vorbei. Keine Perspektive mehr, keine Zuversicht. Bonhoeffer im Glauben sagt was? Nein. Und dann wird das überliefert, dann ist er getröst und gelassen an den Galgen gegangen und ist hingerichtet worden. Nein. Ja, der ist gestorben. Aber der hatte Zuversicht, weil er wusste, ich gehe ja ins himmlische Jerusalem. Ich habe Mittwoch einen Mann beerdigt. Also diese Woche. Er ist 54 Jahre alt geworden. 4 Kinder, die er gern gehabt hat, glückliche Ehe, die er führt. Der hat am Tag seines 50. Geburtstags die Krebsdiagnose bekommen und seitdem hat er gekämpft wie verrückt. Es wird immer schlimmer geworden. Und jetzt war klar, um nicht zu ersticken, mussten sie die Geräte abstellen. Da ist er in den Tod gegangen. Er ist ganz bewusst in den Tod gegangen. Und die letzten Worte von ihm waren: Es ist nicht aus, ich weiß, wohin ich gehe. Zuversicht, obwohl er einige Minuten später tot gewesen ist, weil Gott bei ihm war. Und das dürfen wir wissen, wenn wir keine Zuversicht haben, dann beleiden wir den Allmächtigen, dann sagen wir, du hast es nicht drauf. Du bist doch nicht größer als der Tod. Du kannst mir in dieser Situation nicht helfen. Und das dürfen wir wissen, Gott kann immer. Wer Jesus hat, wer Gott hat, hat immer Zuversicht. Und diese Zuversicht brauchen wir wegen uns, wegen unserer Mission, aber eben auch wegen dem lebendigen Gott. Das Zweite, wie gewinnt man denn jetzt nun Zuversicht? Ich habe versucht, euch im ersten Punkt klarzumachen, warum man Zuversicht braucht, so wie auch der Paulus. Wie gewinnt man jetzt Zuversicht? Wie funktioniert das? Und das sind zwei Dinge, die uns hier gesagt werden in diesem kurzen Predigtvers. Als erstes durch die Brüder. Das Gewinnen von Zuversicht durch die Brüder. So heißt es hier, als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Also er, ich habe das eben skizziert, ist auf dieser Reise, jetzt kommt ihr letzter Abschnitt, jetzt ist klar, jetzt wird es richtig ernst, jetzt kommt es zum Bundesschluss, jetzt werde ich vor den Kaiser oder seine Richter geführt halt, ne? Und dann wird vermutlich der Tod auf mich warten. So ist es dann ja auch gekommen. Paulus ist, so wissen wir aus den Clemensbriefen halt, ist zwar kein biblisches Buch, aber ein historisch bezeugendes Buch halt, hat den Märtyrertod in Rom erlebt. Aber als er die Brüder sieht, die ihm entgegenkommen, da gewinnt er Zuversicht. Und das ist was ganz Tolles. Also bevor ich gleich zum Zweiten komme, halt, wie man Zuversicht gewinnt durch den Herrn, ist das erstmal ganz wichtig, dass Gott ganz häufig durch die Brüder, und ich ergänze auch durch die Schwestern, uns Zuversicht schenkt. Wir sind auf dem Weg und dieser Weg ist ein schwerer und dann kommen uns Brüder und Schwestern entgegen und das stärkt einen. Und das ist sowas Fantastisches, dass wir unseren Glauben nicht alleine leben, sondern dass Brüder und Schwestern da sind, die uns stärken, die uns entgegenkommen auf unserem schweren Weg und die uns helfen. Also Paulus war auch jemand gewesen, der immer wieder Brüdern und Schwestern geholfen hat. Also die Gemeinde in Jerusalem, die so schlimm verfolgt wurde. Da hat er organisiert, alle Gemeinden, die er gegründet hatte, in Griechenland, in der heutigen Türkei, die mussten Geld einsammeln. Immer wenn der kam, dann nahm er die Kohle mit, um die Brüder und Schwestern in Jerusalem zu stärken. Da ging es dann nicht nur darum, dass sie sagten halt, okay, dann habt ihr noch mal ein paar Groschen, damit ihr in der schweren Situation hier in Jerusalem weitermachen könnt. Nein, es ging auch darum, ihr seid nicht alleine. Das sind andere, die denken an euch. Ihr seid verbunden mit uns. Stärken durch die Brüder und Schwestern. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, das heißt, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben, wenn wir Christen sind, dann gehören wir einem Leib an. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden andere Glieder mit. Und dann helfen die anderen Glieder dem kranken, leidenden Glied, tatsächlich wieder gesund zu werden, das Leiden zu mildern. Das ist übrigens Grundregel christlicher Ethik. Die steht wo? Galater 6,2. Also wenn er theologisches Examen macht, kommt in der Ethik, gibt ja 6 theologische Fächer halt, alles Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Dogmatik, Ethik und praktische Theologie. Wenn er in der Ethik gefragt hätte, ja, was ist denn das Grundprinzip christlicher Ethik? Da gibt es dann nur eins, ja, Galater 6,2 heißt, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben immer wieder zu gucken, wo ist denn so ein Paulus auf seiner Gefangenenreise? Nach all dem, was er für die Gemeinde getan hat. Jetzt ist der Typ fertig nach all dem, was er erlebt hat. Wir haben gehört, er kommt jetzt zu uns. Und dann sagen die Brüder in Rom, hey, wir müssen dem Bruder beistehen. Auch wenn es der große Paulus ist, der ist Superstar. Wir gehen dem entgegen. Und die gehen dem entgegen, dann heißt es hier, da gewann er Zuversicht. Und glaubt mir, das brauchen auch die Großen im Glauben. Wilhelm Busch, mein großes Predigervorbild. Er hat im Zweiten Weltkrieg im Gestapo-Gefängnis gesessen, da berichtet er selber in Essen halt, wie er fix und fertig ist. Sein Sohn ist gefallen in Russland, verblutet in der Erde für diese dreckige Nazi-Ideologie halt. Er ist total am Ende, die Gemeinde zerstört halt, nicht? Bomben fallen auf Essen, er kann nicht mehr weiter halt. Und dann in seiner totalen Verzweiflung, wo er anfängt, selbst mit Gott fast zu hadern, halt, wo er nicht mehr weiterkommt, da kommt ein Wärter rein und sagt zu ihm: Herr Busch, eins Ihrer Gemeindeglieder ist gekommen und hat einen Korb Obst abgegeben mit einer Karte drin. Das Obst dürfen wir Ihnen nicht geben, aber die Karte. Und dann liest er die Karte, wo ein gutes Wort Gottes drin steht. Und dann beschreibt Busch das so, und in dem Moment wird diese Zelle, wo er eben noch verzweifelt und depressiv war, zu einem Ort, wo er Gottesdienst feiert, wo er Loblieder singt einfach, weil er merkt, die Brüder und Schwestern sind da, die denken an ihn. Gott ist da und er wirkt, er ist nicht alleine, er ist nicht verlassen halt. Das baut ihn auf. So ein großer Mann des Glaubens. Ich habe das schon erlebt in meiner Zeit als Pfarrer, dass ich auch Menschen helfen konnte. Jetzt will ich jetzt nicht erzählen, weil ich so gut und so stark und so toll bin, aber ich war ein junger Pfarrer, war noch kein Jahr im Amt in meiner Gemeinde im Siegerland und ich hatte einen Vorvorgänger, Werner Penkatzki, das war der Superstar und Pastor bei uns gewesen. Lange jetzt schon in der Ewigkeit halt. Da hatten alle Respekt und alle sagten immer, ja, der Werner hat damals dieses und jenes und er hatte Bücher geschrieben halt. Boah, dann bist du in der Gemeinde Pfarrer, wo so ein Mann vor dir gewesen ist, da wirst du immer klein und demütiger halt. Der wohnte nicht mehr bei uns und irgendwann kriegte ich dann aus der Gemeinde eine Information, dem geht's nicht gut, der muss am Herz operiert werden, Bypässe halt. Und dann war er im Krankenhaus und dann habe ich mir überlegt, rufe ich den an oder rufe ich den nicht an? Ich habe dann so überlegt, ja, was soll ich dem denn sagen? Ich Wurzelzwerg mit meiner wenigen geistlichen Erfahrung und der große Werner, was der alles gerissen hat und sowas. Da habe ich gedacht, komm, ist mir vollkommen egal, was der denken mag. Da habe ich ihn angerufen im Krankenhaus. Ich habe gedacht, komm, sag's dem Wort zu, betest für den, mag er denken, was er will, was weiß ich, was will der denn jetzt? Und dann habe ich den angerufen im Telefon und ich dachte, ja, der nimmt das so ganz lässig entgegen. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich rufe den an und der flennt am Telefon wie ein kleines Kind. Er sagt, Olli, ich bin verzweifelt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich kann nicht mehr. Der Herr spricht nicht zu mir. Ich habe solche Angst. Ich habe kein Wort vom Herrn. Ja, ich sage, Werner, Wort habe ich dir doch rausgesucht. Ne? Ich spreche dem das Wort zu, bete mit ihm am Telefon. Ich will nicht sagen, was er mir dann alles erklärt hat, was das für den gewesen ist. Aber da konnte ich mal jemandem helfen. Da konnte dieser große Gottesmann durch den kleinen Nachfolger Zuversicht gewinnen. Dafür sind wir da, dass wir einander stärken im Glauben, füreinander da sein. Im Markus-Evangelium wird eine fantastische Geschichte, auch wieder, es gibt nur fantastische Geschichten in der Bibel, aber Markus 2 ist so eine meiner Lieblingsgeschichten halt. Das ist die Geschichte von dem Gelähmten, der von Vieren getragen wird. Nicht nur, dass sie dem helfen, weil er nicht zu Jesus kommen kann. Die schleppen den über viele Kilometer in das Haus, wo Jesus ist. Da können sie nicht hinkommen. Da klettern sie aufs Dach, reißen die Decke ab, lassen den runter und dann liegt er vor Jesus. Batsch. Und dann steht da was, da bricht dein reformiertes Herz, ja, wenn du das liest, weil das bricht so alles, weil man kann ja nicht stellvertretend glauben. Aber da steht wirklich drin, wörtlich, Markus 2, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein kausaler Zusammenhang. Das sind vier Männer, die schleppen einen zu Jesus. Und Jesus sieht ihren Glauben und deshalb vergibt er denen die Sünden. Zuversicht, Stärke durch Brüder. Ich mache das nochmal deutlich, was selbst in der geistlichen Welt passiert. Nochmal, da musst du aufpassen, dass du da keine falsche Theologie daraus ableitest, halt sozusagen. Aber so stark ist das, wenn Menschen, wenn Brüder sich kümmern um ihre Brüder, dass sie Zuversicht gewinnen können. Als Petrus vor Jesus steht, da sagt Jesus zu ihm, wenn du dich dereinst bekehrst, und dann sagt er nicht, dann lass dich zum Papst der Kirche wählen, hat er nie gesagt, oder dann geh hin und dann musst du der Superstar und Chef sein, sondern er sagt, so stärke deine Brüder. Das ist der Auftrag für den Chef der Jünger. Wenn du dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Dass sie Zuversicht gewinnen, dass sie nach vorne gucken und keine müden Herzen haben. Jesaja 35 heißt es, stärkt die müden Herzen, macht die weichen Knie stark, sagt denen, die verzagten Herzen sind, sei stark, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Da geht es um Zuversicht, Zuversicht gewinnen durch die Brüder. Und das möchte ich denen sagen, die heute hier sind und im Glauben stehen, die ein Bruder sind, die eine Schwester sind. Guckt, wo ihr Geschwister stärken könnt, wo ihr denen beistehen könnt, damit die neu Zuversicht gewinnen können. Und das ist so einfach, weil es in der Gemeinde, nicht nur hier vor Ort in Bielefeld, sondern weltweit, so viel Elend gibt von Brüdern und Schwestern, so viel Verfolgung, so viel Drangsal. Und das ist für uns ein kleines, Leuten zu helfen. Ich sage jetzt mal was zur verfolgten Gemeinde. Das wird morgen schon gesagt, in 50 Ländern dieser Welt werden Menschen ob ihres Glaubens verfolgt, weil sie zu Jesus gehören. Wir leben noch in einem Land, wo wir relativ frei unseren Glauben verkündigen können, auch nicht mehr ganz so frei, wie es früher gewesen ist halt. Und auf uns kommen auch Verfolgungssituationen zu, das ist ganz klar, das werden die Jüngeren erleben. Also, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, ihr werdet schwerere Zeiten erleben, wie wir sie heute haben. Und das, was eure Großeltern und Urgroßeltern in der Sowjetunion erlebt haben, ähnliche Dinge kommen auf uns zu. Das ist so, das sagt die Bibel und wir sehen die Dinge, wie sie jetzt schon kommen. Aber noch haben wir hier Freiheiten. Aber es gibt Geschwister weltweit, die erleben das schon, wo du eben für den Besitz der Bibel in Knast gehst. In Nordkorea ist es so, wenn du als Christ verhaftet wirst und guckst in den Himmel, es ist dir dann verboten, in den Himmel nur zu gucken. Nur in den Himmel zu gucken. Du musst dann die ganze Zeit nur auf den Boden gucken. Wenn du als Christ verhaftet bist, musst du auf den Boden gucken, auf den Boden gucken, auf den Boden gucken. Nie in den Himmel gucken. Weil das wird dir aus Ausübung deines Glaubens angerechnet. Wenn du nur in den Himmel guckst, dann kriegst du weitere 5 Jahre im Lager dazu. Und die Frage ist, was machen wir denn für die verfolgten Geschwister? Die, die das Elend dieser Welt hautnah zu erleben haben. Das, was ich eben skizziert habe, was für die schon Realität ist halt. Was machen wir für die? Beten wir für die regelmäßig? Versuchen wir, denen zu helfen? Das ist nicht schwer, denen zu helfen, sich einzusetzen, Briefe zu schreiben an Politiker. Wenn irgendwo wieder ein Christ inhaftiert ist, gibt es immer wieder Gefangene des Monats. Ich sage jetzt mal auch nochmal, ich will mich jetzt hier nicht als guten Christ darstellen, halt, aber ich habe euch erzählt, ich bin bei der HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche, und irgendwann hat mich das so angefochten, dass was mit den Armeniern passiert ist. Im Herbst 23 hat man Bergkarabach einfach gesäubert. Warum? Weil die Christen waren, die Armenier. Einfach ethnische Säuberung. Überall auf der ganzen Welt regt man sich auf, wenn das passiert. Oh, das darf nicht sein. Oh, was jetzt im Gazastreifen passiert. Oh, ja, nicht die Palästinenser weg und sonst irgendetwas. Aber in Bergkarabach hat einfach Aserbaidschan die Muslime die einfach rausgeschmissen. Leute umgebracht, Krieg geführt, ganz kurz, vergewaltigt, alles gemacht. Die haben ihre Häuser, die haben zum Teil über Jahrhunderte dort gelebt. Und niemand kümmert sich drum. Das sind Hunderttausende, die Obdach verloren haben, sind jetzt in Flüchtlingsunterkünften, keiner kümmert sich drum. Da habe ich mir irgendwann gesagt, ja, was kannst denn du eigentlich machen? Kannst ja nicht nur irgendwo hingehen, kannst sagen, habe ich einfach hier bei uns, bei der AMK, unser Missionsleiter angehauen, habe gesagt, pass mal auf, setz mal ein Projekt auf, mach mal was dafür. Projekt aufgesetzt, ich sage, und wir sammeln jetzt. Ich sage, ich gucke überall, wo ich hingehe, mache ich einfach für die ein bisschen Wind, dass ich sage, komm, lasst uns mal schauen. Da einfach zu sehen, es geht nicht um das Geld, was man denen bringt, sondern zu sagen, um das Zeichen, ihr seid nicht vergessen. Wir sind mit euch da, wir leiden das mit, was ihr erleidet. Dass Brüder und Schwestern Zuversicht gewinnen, auch wenn ich die nicht kenne, auch wenn die eine andere Sprache sprechen. Aber wir sind eins im Leib Jesu Christi. Und nicht nur für die Armenier, es gibt so viele Projekte, und ob bei Open Doors oder wo auch immer, wo ihr euch für verfolgte Gemeinde einsetzen könnt. Aber nicht nur im Großen, auch im Kleinen. Ihr habt hier in eurer Gemeinde auch genügend Elend. Da gibt es die Trauernden, wo der Mann gestorben ist. Das ist vielleicht schon 2 Jahre her. Und die sind allein. Ist ja so, wenn einer stirbt, so die ersten 3, 4 Wochen sind sie alle sehr aufmerksam. Und dann geht es für die Welt weiter. Ja, dann nimmt man das so wahr. Da gibt es Menschen, die brauchen das, dass ihnen Brüder und Schwestern entgegenkommen. Da gibt es Leute, die haben finanzielle Probleme. Da gibt es Leute, die haben Probleme in der Ehe. Kennt ihr alle? Und das ist so wunderbar, wenn man das in einer Gemeinde hat, wo sich Brüder und Schwestern auf den Weg machen, entgegenzukommen. In meiner Gemeinde im Siegerland haben wir es mal gehabt. Da hatte eine Frau Krebs bekommen halt. Die hatte 3 Kinder. Und dann musste sie ins Krankenhaus. Alles, was das bedeutet, Operation, Chemo. Ja. Und nicht zu Hause. Ja, der Mann muss arbeiten mit den Kindern alleine. Was macht? Dann haben die Frauen in der Gemeinde gesagt, komm, da packen wir alle ein bisschen mit an. Jeder macht so ein bisschen was. Wenn wir uns das aufteilen halt, alle 14 Tage ist einer dran mit dem Kochen halt. Dann kannst du das alles verteilen, kann man gucken. Ja, und dann hat sich die Gemeinde gekümmert. Irgendwann hat der Mann dann nochmal ein Zeugnis gegeben bei uns in der Gemeinde. Und dann hat er gesagt, ich danke euch so sehr für das, was ihr macht halt, wie ihr das mittragt. Das ist uns so eine Hilfe. Und dann hat er einen Satz gesagt, der ist mir so ganz nahe gegangen. Hat er gesagt, aber bitte backt keinen Kuchen mehr. Weil dann hatten die Frauen das eben richtig gut gemeint und jeder kocht und hat immer jeden Tag einen Kuchen gebacken. Aber ist ja klar, wenn du jeden Tag einen Kuchen hast, dann hast du irgendwann vom nächsten Tag was übrig und nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann geht's nicht mehr, da hast du zu viel Kuchen halt. Bitte back keinen Kuchen. Toll, wenn du in der Gemeinde bist, wo du, wenn du in der Not bist, sagen kannst, bitte back keinen Kuchen mehr. Ist jetzt ein bisschen zu viel, aber du merkst, das sind Brüder und obwohl es dir schwer geht und Schwestern, du kannst Zuversicht gewinnen halt. Und das ist vielleicht auch mal Einladung an diejenigen, die noch nicht im Glauben sind. Also ich habe ja gestern und heute Morgen gesprochen über Vergebung und Jesus, was dich von den Sünden reinwäscht. Wenn du nicht im Glauben bist und hast keine Gemeinde, dann fehlt dir was ganz Wunderbares. Der Bruder hat dir eben eingeladen und gesagt, wenn da Leute sind, die keine Gemeinde haben, das ist so was Tolles, eine Gemeinde zu haben. Also Brüder und Schwestern, nicht leiblich, sondern geistlich, die für einen da sind, wenn es einem schlecht geht und für die man da sein kann. Auch das gewinnst du. Natürlich ist das Große, wenn du zum Glauben kommst, die Vergebung deiner Schuld und das ewige Leben. Aber den Benefit, den du hast für schwere Zeiten, ist auch so was Großartiges, wenn man Gemeinde haben kann. Und wenn es einem schlecht geht, dass Brüder und Schwestern einem entgegenkommen und man Zuversicht gewinnt. Dass man trotz der schlechten Perspektive, die weltlich da ist, Zuversicht gewinnt, weil andere da sind. Das ist das Zweite, das Gewinnen von Zuversicht durch die Brüder. Das Dritte ist das Gewinnen der Zuversicht durch den Herrn. Also hier steht ja in dem Text, in dem Predigtvers, als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Also das weiß Paulus auch. Also ja, das sind die Brüder und Schwestern, aber der Herr hat sie letztlich geschickt. Ne? Wir sind im Herrn verbunden und er dankt dem Herrn dafür. Denn die wirkliche Zuversicht ist eben im Herrn. Wir dürfen Arme und Beine und Münder Jesu Christi sein, aber der, der uns wirklich Zuversicht schenkt, das ist unser Herr und Heiland. Als er sie sieht, gewinnt er Zuversicht und dankt dem Herrn. Wir gewinnen Zuversicht durch den Herrn. Das dürfen wir wissen, wenn wir Jesus haben, dann haben wir Zuversicht. Egal, was dann weltlich passiert, und das können schlimme Dinge sein, wir haben Zuversicht. Im Alten Testament gibt es ein Sängergeschlecht, das am Tempel in Jerusalem gewesen ist. Das waren die Söhne Korachs. Und die haben einen ganz besonders starken Psalm geschrieben. Das ist der Psalm 46. Er hat Luther verdichtet in dem Lied, eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Und da heißt es in den ersten beiden Versen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Das ist Zuversicht. Also das, was die erlebt haben, halt die Söhne Korachs, irgendeinen furchtbaren Krieg, wir wissen nicht genau, oder irgendeine Pestsituation, keine Ahnung. Aber das, was sie erleben, ist so furchtbar gewesen halt um sie herum, dass sie denken, ja, es geht alles unter. Und trotzdem, trotz dieses Unterganges, haben sie Zuversicht, weil Gott da ist halt. Das ist das Wunderbare. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und wie arm sind Menschen, die mit den Wahrheiten dieser Welt, die ich im ersten Punkt benannt habe, alleine fertig werden müssen. Dass ihr Geld bald nichts mehr wert ist. Dass sie bald sterben müssen. Dass es vielleicht bald Krieg gibt. Dass es irgendwelche inneren Unruhen gibt. Dass es Christenverfolgung gibt. Wie furchtbar, wenn du da alleine mit fertig werden musst. Und wie gut, wenn man wissen darf, es gibt einen, der über allem steht. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und dass man dann zuversichtlich trotz aller Nöte nach vorne gucken kann. Ja, und wie kriegt man diese Zuversicht? Da will ich ein paar Punkte sagen, wie ihr diese Zuversicht haben könnt, weil darum geht es ja, das ist ja Thema dieses Wochenendes zu sagen, wie findet man denn jetzt Zuversicht? Da wird der ein oder andere sagen, ja, das, was du in Punkt 1 angerissen hast, all die Ängste, die habe ich ja und noch viel mehr. Nun rück mal endlich raus, wie kriege ich denn die Zuversicht? Wie kann ich das denn machen? Nun, das Erste ist ganz wichtig, im Wort bleiben. Ich habe ja diese Einheit begonnen, indem ich euch nochmal gesagt habe, im ersten Punkt, wer erinnert euch vielleicht gestern Abend dran, wie man im Wort lesen kann. Das hatte schon Sinn und Zweck, euch das zu sagen, damit ihr auch im Wort bleibt. Jetzt schließe ich ja mit diesem letzten Punkt. Das Erste ist, ihr müsst im Wort bleiben. Weil wenn ihr im Wort bleibt, bekommt ihr neben die Wahrheiten dieser Welt die Realität des Reiches Gottes gestellt. Wenn ihr nicht im Wort bleibt, dann lebt ihr nur von dem, was euch der Widersacher einflüstert und was die Wahrheiten dieser Welt sind. Und dann ist es ganz, 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 ganz einfach, dass ihr ganz, ganz, ganz schnell Angst habt halt. Angst und Sorgen und keine Zuversicht. Deshalb bleibt im Wort. Und wenn jetzt irgendjemand in einer ganz akuten Angst- und Notsituation ist, dem will ich so ein Medikament aus der Bibel verschreiben. Wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe das und das Problem, da gibt der euch ja auch ein Medikament. Ich möchte euch aus dem Wort ein Medikament geben. Also wer wirklich momentan in einer Angst- und Krisensituation ist, der kriegt jetzt 3 Psalme verordnet für die nächste Woche. Jeden der Psalme einmal am Tag lesen. Psalm 46, Psalm 91, Psalm 121. 46, 91, 121. Morgens, mittags, abends. Reinziehen und glauben. Und dann wirst du sehen, dass neben die Wahrheit, die Wahrheiten dieser Welt, die Realität Gottes kommt. Das ist schon mal ganz wichtig, dass du gegen das schlechte, zerstörerische vom Teufel die Wahrheit der Bibel bringst. Also das ist das Erste, was ihr machen müsst. Ihr müsst im Wort bleiben. Im Wort bleiben. Und das Zweite ist, ihr müsst das natürlich auch tun, was das Wort sagt. Und wisst ihr, was der häufigste Satz der Bibel ist? Fürchte dich nicht. Meine Frau sagt immer zu mir, Olli, das machst du jede zweite Predigt, erzähl das den Leuten nicht. Und ich mag meine Frau und ich höre vieles, was sie sagt, aber da sage ich jedes Mal, du hast keine Ahnung theologisch. Die Leute haben alle Angst, das musst du ihnen jede zweite Predigt sagen, weil die immer noch Angst haben. Obwohl sie im Glauben stehen und die, die nicht im Glauben stehen, erst recht halt, die haben immer noch alle Schiss. Obwohl sie Jesus kennen, dann lassen sich immer wieder vom Widersacher Angst machen. Der kommt mit seinen großen Trommeln der Angst und haut drauf und haut drauf und haut drauf. Nicht? Wenn du Leuten Angst machen willst, musst du Trommeln nehmen. Das ist so beim Fußball, kennt ihr auch alle nicht, wenn heute irgendwie Fußballspiele sind, die Fanblocks dann trommeln, die der eine Fanblock gegen den anderen. Früher im Krieg war es so, da wurde aus der Ferne schon getrommelt halt, da sollten die anderen Angst kriegen, die Trommel der Angst. Und so läuft der Widersacher auch rum und macht uns Angst. Bam, bam, deine Gesundheit, bam, bam, dein Geld, bam, bam, dein Job, deine Zukunft, bam, bam, deine Kinder, so haut er. Und Jesus Christus kommt und haut ein Loch in diese Trommel rein. Macht ein Loch rein und sagt, fürchte dich nicht, häufigster Satz der Bibel. Und das ist ein Befehl, da steht nicht drin, du kannst dir aussuchen, ob du auf den Widersacher hörst oder auf mich, sondern der Befehl lautet imperativ, zweite Person Singular, fürchte dich nicht. Manchmal denke ich, dass ein wiedergeborener Christ, die meisten von uns das zweite Schuljahr übersprungen haben. In der Grundschule, zweites Schuljahr wird ja der Imperativ besprochen, Befehlsform halt. Die verstehen nicht, was das heißt. Befehl heißt machen, wenn es der Chef sagt, tun. Und wenn das der häufigste Satz der Bibel ist, dann müssen wir das machen. Also, der Widersacher kommt und macht dir Angst. Nochmal, in der Welt habt ihr Angst. Aber, sagt Jesus, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Das sage ich als Erstes nochmal den Wiedergeborenen. Hallo, Befehl für dich in deiner Situation. Nicht fürchten, verboten. Ich sage nicht, gib 200 Euro der Gemeinde oder was weiß ich, mach die und die Dienste in der Mission. Ich sage erstmal die Grundlage des Glaubens halt, wenn das der häufigste Satz ist, fürchte dich nicht, du darfst zuversichtlich sein, nein, du musst zuversichtlich sein. Das ist das, was wir wissen dürfen einfach, was wir befolgen dürfen, dass wir wirklich das Wort Gottes auch tun. Und bitte, also neben dem, dass du das Wort liest, tut es auch. Und wenn das der häufigste Satz ist, ich wiederhole es nochmal, bitte dann befolgt es auch. Keine Furcht haben. Und wenn ihr dann Furcht habt, dann betet Gott im Gebet, Herr, schenk mir das bitte. Ich bin so ein schwacher Kandidat. Nimm mir die Furcht und lass mich immer ausgerichtet auf dich hinleben. Nächster Punkt, den ich euch empfehle, damit ihr zuversichtlich seid, ist, beseitigt den Unglauben. Das eine ist Wort Gottes gehorsam sein und den Unglaube und Zweifel beseitigen. So, könnte das stimmen? Ist das eventuell wahr? Ja, so kommt ja der Teufel im Paradies schon. Ne? Kommt er und sagt zu Adam und Eva halt, sollte Gott gesagt haben? In Frage stellen und zweifeln. Die Botschaft war klar von Gott. Wir sollen nicht vom Baum essen. Sollte Gott es wirklich gesagt haben? Ja, ihr werdet nicht sterben halt. Ne? Und das Problem ist, wenn wir diesen Einflüsterungen nachgeben, gibt es Probleme. Also, nochmal, das ist auch in der Gemeinde Jesu verbreitet. Die Jünger, die kriegen Kunde, Christus ist auferstanden. Und was machen die Jünger? Die sagen nicht, ja, alles hat sich jetzt erfüllt, hat er ja prophezeit, steht ja auch in der Schrift drin. Nein, die zweifeln. Und dann kommt Jesus zu ihnen und begegnet ihnen. Müsst ihr nachlesen in Markus 16, da steht etwas, da heißt es, und er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Herzen, dass sie nicht geglaubt hatten. Denen, die verkündigt hatten, er sei auferstanden. Das heißt es, er schalt. Das Wort, was da im Griechischen steht, das heißt uneiditzo. Das ist genau dasselbe Wort, was gebraucht wird, als der eine Schächer Jesus verächtlich macht. Das heißt im Prinzip wörtlich, der macht die richtig zur Sau. Er sagt, was seid ihr denn für Meckeser, was seid ihr denn für schwache Kandidaten? Rafft ihr es immer noch nicht? Ihr habt gezweifelt an der Botschaft. Euch haben doch eure Brüder gesagt, ich bin auferstanden, und ihr habt gezweifelt. Und da gibt's Probleme für. Jesus hat kein Problem mit unserer Sündhaftigkeit. Ich sage das mal ganz deutlich. Das will er nicht, das ist furchtbar. Aber dafür ist er gestorben. Die Sünden vergibt er uns. Wo Jesus immer wieder Probleme hat, ist der Unglaube. Das Zweifeln, das wir haben. Zweifel und Unglaube ist Tod des Glaubens. Und wenn du zweifelst und ungläubig bist, dann zieht sich Gott mit seinem Geist zurück. Als Petrus am Wasser geht, solange er auf Jesus guckt halt und dem Befehl gehorcht, der sagt, komm zu mir, kann am Wasser gehen. Und sobald er anfängt, sich am Wind und den Wellen zu orientieren, an den Wahrheiten dieser Welt, geht er unter. Und was fragt ihn Jesus, als er dann rausholt aus dem Wasser, warum hast du denn gezweifelt? So, und wenn Jesus dir heute durch meinen unmündigen Mund zuspricht, fürchte dich nicht. Und du dann denkst, ja, der Pastor Latzel, ja, aber der hat ja auch keine Ahnung, was in meinem Leben los ist. Mit meinen Verschuldungen, mit meinem schlechten Ehemann, mit meinem Gesundheitszustand, mit meinen Blutwerten, was auch immer. Der Befehl Jesu steht, fürchte dich nicht. Unglaube und Zweifel macht das kaputt. Erst recht denjenigen, die heute hier sind und die noch nicht wiedergeboren sind. Die ohne Zuversicht in dieser Welt sind und ohne Zuversicht sterben müssen. Wo du jetzt auch vielleicht dran bist zu zweifeln. Ja, sollte das wirklich stimmen? Sollte das wirklich wahr sein, dass es ein ewiges Leben gibt? Da kann ich dir jetzt nochmal sagen, ja, das stimmt. Es gibt einen Gott, der auferstanden ist, der lebt und der mit dir leben will und der dir Leben und Ewigkeit schenken möchte halt und der dir Zuversicht geben möchte. Aber du musst aufhören zu zweifeln, du musst glauben, du musst den Schritt auf ihn zugehen, du musst dein Leben ihm geben halt. Also das ist das Dritte, also neben dem in der Bibel bleiben, das fürchte dich nicht befolgen, Unglauben und Zweifeln lassen. Und ein Viertes, was hilft, zuversichtlich zu sein, zu wissen, dass er da ist und dass er mich sieht. Gott ist existent und er sieht mich. Es gibt diese wunderbare Geschichte im Alten Testament, 1. Buch Mose, 16. Kapitel von der Hagar, die ist auch in so einer verzweifelten Situation halt. Die ist gedemütigt worden von ihrer Herrin halt. Die ist rausgeworfen worden, ist jetzt in der Wüste halt. Die ist am Verdursten, hat ihr kleines Kind dabei. Es ist alles zu Ende halt und darf sie erleben, wie Gott da ist. Und dann sagt sie, es ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist da. Das ist die Wahrheit der Bibel. Gott sieht dich. Er sieht auch dich. Er ist bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, darauf musst du dich verlassen. Er sieht dich. Du bist nicht alleine. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du nicht alleine. Er sieht dich. Er hilft dir. Er steht dir bei. Darin hat er sich in seinem Namen gebunden. Name über alle Namen. Jesus. Jesus. Das heißt übersetzt, Jahwe rettet. In ihm ist die Rettung von all deinen Problemen, all deinen Schwierigkeiten, die eben gesungen, von Immanuel, diesem anderen Namen. Gott ist mit uns. Gott ist bei dir, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm nachfolgst. Um das nochmal für die Wiedergeborenen zu sagen, hey, ihr dürft zuversichtlich sein, nein, ihr müsst zuversichtlich sein, weil er da ist, Jesus, er lebt, er geht mit dir in deiner Situation. Für alles, was kommt, morgen, übermorgen, im nächsten Jahr, der Heiland ist da, der ist derjenige, der dich gerettet hat, ist derjenige, der dich lieb hat. Du brauchst keine Angst zu haben. Er sieht dich in deiner Angst und deiner Perspektivlosigkeit. Er sieht dich in deinen Zweifeln, in deinem Angefochtensein. Er sieht dich in dem Unrecht, das du erleidest und dem Hohn, den du ertragen musst. Er sieht dich in deinen Krankheiten und deinen Schmerzen. Er sieht dich in deiner Einsamkeit und deiner Traurigkeit, in deiner Mutlosigkeit und deiner Glaubensschwäche. Und er sieht dich auch in deiner Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Und er sagt dir, du brauchst keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich sehe dich. Ich bin da, fürchte dich nicht. Du darfst Zuversicht haben. Und nochmal für diejenigen, die noch ohne Jesus leben, die mit dem ganzen Dreck, Elend und Leid dieser Welt alleine fertig werden müssen. Komm zu Jesus, damit er auch dir Zuversicht schenken kann. In Rom hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Romanum, Appii und Trieste, Berna. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Das ist mein Gebet für diese Predigt gewesen, dass ihr Zuversicht gewinnt durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihm alle Ehre, Lob und Preis. Amen.